Das ist schon komisch mit dem Atom. Dürf ich?
Ja, bitte.
Bis zu dem ausgefallenen Musikantenstadel waren die sich nie unsicher, dass alles total sicher ist. Und im Grunde sind sie sich immer noch total sicher, dass nicht alles total unsicher ist. Nur falls halt vielleicht doch, dann eventuell doch nicht. Oder umgekehrt, je nachdem.
Sind Sie sicher, dass Sie auf den Stuhl gehören und nicht eher daher? Und wenn Sie schon die Kanzlerin zitieren, dann sollten Sie das auch kenntlich machen.
Ich habe die Dame nicht zitiert, ich habe sie ins maximal Verständliche übersetzt. Ja.
Kompott Nummer 260, Bildungspaket. Hallo und herzlich willkommen zum 260. Kompott, den ich am heutigen sonnigen, sommerlichen geradezu Karfreitag, dem 22. April 2011, aufgenommen habe.
It is 12:38.
Jawohl, ja. Und sonnig, sommerlich, 21 Grad. Ja, das Intro stammt wie so viele Intri davor aus der neuesten Anstaltssendung Merkel einfach mal sinngebend übersetzt. Ja, hat ja recht. So, und auch heute gibt es wieder die klassische Dreiteilung hier zu hören, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space und Mafia und Aufregung über Apple und das Übliche halt. Und die Politik teilt sich auch wieder wie üblich inzwischen auf, nämlich im ersten Teil die Atommeldungen aus Japan und überall sonst und im zweiten Teil alle anderen Politikmeldungen, was verdammt viele sind diese Woche. Aber ja, und was ihr euch hier jetzt einfach anhören könnt, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche mit Meldungen von der Regierung, von der Vorratsdatenspeicherung der verdachtsunabhängigen Terrormeldungen sind auch gerade mal wieder in. Und dann gibt es auch wieder Neues von der Zensur und mehr. 18 sonnig milde Grüße. Nee, 18 Grad warme, so rum. Sonnig milde Grüße bei 18 Grad, die sich wie 18 anfühlen. Der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 19 km/h aus dem Northeast. Die Vögel machen cheep cheep. Und man könnte meinen, wir hätten Sommer. So, da bin ich wieder. Auch die Celsius-App meint, es seien 18 Grad. Dann wird's wohl stimmen. So, dann wollen wir mal gucken, was habe ich denn hier? Ich habe erstmal die S21-Einstellung. Da ist mir gar nicht irgendwie eine zitierfähige Meldung über den Weg gehuscht, aber ich habe es mir hier trotzdem einfach mal reingeschrieben. Ein Verfahren gegen den Mann, dem die Augen nämlich rausgeschossen wurden, ist eingestellt worden. Ein Verfahren gegen das Opfer ist eingestellt worden. Das ist so ähnlich wie bei der Freiheit statt Angst-Demo, wo sie den Verprügelten, den Mann im blauen T-Shirt mit dem Fahrrad, ja auch wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, eine gegen Vollstreckungsbeamte so rum, erst irgendwie ein Verfahren an den Hals geklebt hatten, was dann großzügig nach etwas über einem Jahr dann auch mal eingestellt wurde. Wobei mir da gerade auffällt, dass ich irgendwie keine Ahnung habe, wie es dann eigentlich dem Verfahren gegen die zwei Prügelbullen geht. Ja, aber ja. Also jedenfalls gegen das S21-Demo-Opfer ist dann auch mal das Verfahren eingestellt worden. Auch da frage ich mich, wie geht's denn dem anderen Verfahren? Oder den anderen Verfahren? Weil da wird im Zweifelsfall, also im absoluten Minimum, der Mensch, der im Wasserwerfer... das juckt. Kratz, kratz. Ich weiß, das sollte ich nicht machen, aber egal. Der Mensch, der im Wasserwerfer saß und damit die letztendliche Verantwortung hatte und einfach auf den Kopf gezielt hat und den Wasserwerfer vor allen Dingen dann nicht ausgeschaltet hat, gegen den erwarte ich eigentlich, dass da noch ein Verfahren stattfindet. Wenn da nichts passiert, dann frage ich mich, warum? Na, aber höher. 10.50 Uhr haben wir übrigens. So, dann gibt es Neues von der Regierung. Mehr Maut. Der Bundestag hat die Ausweitung der Lkw-Maut auf rund 80 Bundesstraßen beschlossen. Die in Berlin verabschiedete Neuregelung sieht vor, dass künftig auch solche Straßen mautpflichtig sind, die mindestens 2 Spuren je Fahrtrichtung besitzen, sowie eine unmittelbare Anbindung an eine Autobahn. Die Regierung erhofft sich davon Einnahmen von 100 Millionen Euro pro Jahr. Das Geld soll ausschließlich für den Straßenbau verwendet werden. Es sind Steuern im Zweifelsfall und die landen im großen Steuertopf und werden dann für irgendwelche Bankenrettungen sinnvoll nicht verwendet. Also sinnlos verwendet, genau genommen. Irgendwie gefällt mir das nicht, dass das Hundevieh hier so völlig unangelehnt immer über die gesamte Wiese rüber rennt. Nötig ist noch die Zustimmung des Bundesrats. Das Gesetz soll dann zur Jahresmitte in Kraft treten. Hund, nimm deinen blöden Ball und hau ab. Ja. Ja, also dann gibt es dann mehr Maut. Und dann gab es die Hartz-Ersatz-Zivis. Blöd, Doppelpunkt. CDU-Politiker wollen Hartz-IV-Empfänger für Sozialdienst. Berlin. CDU-Politiker lassen prüfen, ob Empfänger von Hartz-IV-Leistungen zu gemeinnützigem Dienst anstelle der bisherigen Zivildienstleistenden herangezogen werden können. Die CDU-Sozialexperten, das sind wohl eher die CDU-Asozialexperten, Carsten Linnemann und Peter Tauber, haben laut Blöd-Zeitung bereits den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages beauftragt, für die rechtlichen Grundlagen für eine ersatzweise Heranziehung von Hartz-IV-Beziehern zu prüfen. Linnemann sagte, es dürfe keine Denkverbote geben. Ja, bevor es Denkverbote geben könnte, müsste man erstmal voraussetzen, dass die Pfeifen überhaupt denken könnten. Na, also sie wollen dann Hartz-IV-Empfänger zu Zwangszivis machen, weil das ja so eine großartige Idee ist, Leute, die sowieso ansonsten weiter keine Qualifikationen dafür haben, dann einfach mal so als Zivis zu missbrauchen. Ne? Ich meine, billige Arbeitskräfte. Schon die Zivis waren ja super billige Arbeitskräfte. Wo mir auch keiner erzählen kann, dass die Zivis nicht doch Aufgaben ausgefüllt haben. Zumindest teilweise die normalerweise eine bezahlte Kraft hätte ausfüllen müssen. Aber hey, es dürfe keine Denkverbote geben. Hartz-IV-Beziehern sollte zugemutet werden können, auch in Pflegeheimen und Krankenhäusern zu arbeiten. Hey, wie wäre es damit? CDU-Abgeordneten muss auch zugemutet werden können, ein Hirn zu besitzen und es dann auch sinngemäß zu verwenden. Aber hey, ist von Samstag. Und dann gab es Schwawalle, der Gaddafis Geld ausgibt. Die Bundesregierung erwägt, eingefrorene Milliardengelder der libyschen Führung für humanitäre Zwecke freizugeben. Ein Sprecher von Wirtschaftsminister Brüderle bestätigte einen Bericht des Magazins Der Spiegel. Demnach könnten die 6 Milliarden Euro auf deutschen Konten auf ein Treuhandkonto der Vereinten Nationen überwiesen werden. Anschließend, so das Magazin, könnte die UNO das Geld einsetzen, um die Not der libyschen Bevölkerung zu lindern. Völkerrechtlich spreche nichts dagegen, zitiert Der Spiegel aus einer Notiz des Ministers. Auf die Gefahr hin, dass ich Captain Obvious mache, aber meines Wissens ist anderer Leute Geld ausgeben, also im Minimum Diebstahl. Na? Also wenn das Gaddafis persönliches Geld wäre, wäre das auch noch eine Enteignung. Das geht ja mal nicht, dass der Staat einfach so hingeht, ohne irgendwie juristische Grundlagen zu haben, anderer Leute Geld ausgibt. Ja, Gaddafi ist total böse. Aber es geht trotzdem nicht. Hallo? Ja, wir spielen uns hier als Rechtsstaat auf. Dann haben wir gefälligst, das auch nach rechtsstaatlichen Regeln zu machen. Also entweder das Geld gehört Gaddafi, dann gehört es Gaddafi. Punkt. Solange bis ein entsprechender Rechtsakt in Kraft getreten ist, der es ihm wegnimmt. Oder das Geld gehört Libyen. Libyen, dann gehört es Libyen und nicht der Bundesregierung. Dann kann Libyen und eben gerade nicht die Bundesregierung darüber entscheiden. Und solange Gaddafi immer noch einen auf offizielles Staatsoberhaupt von Libyen macht, kann er für Libyen zumindest mitentscheiden. Na? Also meines Wissens ist Herr Brüderle nicht Staatschef von Libyen oder in der Regierung von Libyen. Also hat Herr Brüderle bitte schön seine Füße still zu halten. Na, ich meine, wo kommen wir denn hin, wenn wir hier einfach so andere Leute Geld ausgeben? Na, also ey, bitte, Herr Brüderle, halten Sie Ihren vorlauten Rand. Dann kam das Bildungspäckchen, dass das ungenutzt ist, raus. Bildungspaket von Hartz-IV-Empfängern kaum genutzt. Hamburg, das neue Bildungspaket für Kinder und Jugendliche aus armen Familien wird offenbar kaum genutzt. Bislang hätten gerade einmal 2% der 2,4 Millionen Berechtigten einen Antrag gestellt, geht aus einer Umfrage von Spiegel Online hervor. Demnach dürften die meisten Berechtigten die Antragsfrist verstreichen lassen. Und damit den Anspruch auf das Geld verlieren. Das Paket war im Zuge der Hartz-IV-Reform geschnürt worden. Damit sollen Angebote wie Nachhilfe, Musikschule oder Sport bezahlt werden. Ist eine Meldung vom letzten Freitag und, naja, also meine spontane Vermutung an zu hohen Hartz-IV-Satz wird es kaum gelegen haben. So, da gab es jetzt inzwischen die Vermutung, naja, die Leute wissen einfach nichts davon, dass es da noch Geld gibt. Ja, beziehungsweise einen fetten Antrag, den man ausfüllen muss. Ja, und das alles nur, um den Hartz-IV-Satz nicht erhöhen zu müssen für Kinder. Ja, das war ja die eigentliche Begründung dahinter, der eigentliche Grund. Ja, so frei nach dem Motto, alles, was mit Bildung zu tun hat, war ja bisher nie im Hartz-IV-Satz drin. Weil Erwachsene brauchen keine Bildung. Und nachdem Kinder kleine Erwachsene sind, kriegen die auch keine Bildung. Na, dafür können sie dann, konnten sie zumindest nach dem alten Hartz-IV-Satz ja noch Geld für Zigaretten und Alkohol kriegen. Gut, das ist jetzt nicht mehr enthalten. Na, aber, also zumindest offiziell nicht mehr enthalten. Aber, sämtliche Bildungsausgaben wurden dann ja auch in den neuen Hartz-IV-Satz nicht reingepinselt. Weil da hätte Zensor so ja mal anfangen müssen, sich darüber Gedanken zu machen, was eigentlich Bildung kostet. Und dass man das eben nicht mal eben so für 3,50 Euro pro Jahr kriegt. Klunk. Na, und dann gab es halt so die Idee, ja, den Bildungsquark, da machen wir halt ein eigenes Bildungspäckchen auf. Und nachdem dann die Gesetze ja sowieso erst im Ende März fertig in Kraft treten konnten, na, weil erst Ende März der Bundeswuffi überhaupt unterschrieben hat, musste man dann eine rückwirkende Antragsfrist ermöglichen, weil es geht ja nicht zu sagen, ja, ihr habt ja nicht beantragt, ja, auf welcher Basis hätten wir auch beantragen sollen? Auf der Basis eines Gesetzes, was im Moment nicht gilt, also zu gut Deutsch, auf der Basis von Stücken Papier, die eventuell möglicherweise mal zu einem gültigen Gesetz werden. Ja, und da hatten sie irgendwie Antragsfrist bis, ich glaube, irgendwie Ende April, Ende März, irgendwie so. Also so irgendwie sehr demnächst würde die dann jedenfalls auslaufen für die nachträglichen Beantragungen. Und es gab wohl auch irgendwie einen Brief an Hartz-IV-Empfänger, wo drin steht, ja, ihr kriegt jetzt großzügige 5 Euro mehr. Gebt es nicht alles auf einmal aus. Na, aber von dem Bildungspäckchen war da wohl nicht die Rede. Huch, wie dat? Na, dann gab es irgendwie zwischendurch die kreative Idee, dass Zensor Sulla dann ja irgendwie einen Brief schreiben könnte, aber da kommen wir noch zu. Den habe ich hier nämlich noch als Meldung. Erst gab es den Zensorsutisch. Die Anlaufschwierigkeiten beim Bildungspaket für Kinder aus Hartz-IV-Familien sollen mit einem runden Tisch angegangen werden. Dazu will Bundesnichtarbeitsministerin Zensor Sulla von den Leyen nach Angaben einer Sprecherin mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände und der Länder beraten. Das Treffen solle möglichst kurz nach Ostern stattfinden. Das Bildungspaket kann seit 2 Wochen abgerufen werden. Das Interesse ist allerdings bislang gering, wie die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf die Bundesagentur für Arbeit meldet. Zu dem Paket gehören Zuschüsse für ein Mittagessen, Sternchen, falls in der Schule überhaupt vorhanden. In der Schule sowie für Vereinsbeiträge, Sternchen, aber auch nicht für irgendwelches Equipment, was man braucht, um in einem Verein Mitglied sein zu können. Wie zum Beispiel bei einem Sportverein braucht man regelmäßig irgendwie Bekleidung. Kinder haben so die unangenehme Eigenschaft, dass sie ab und zu mal wachsen. Das heißt, sie brauchen ab und zu auch mal neue Kleidung, weil die so größenmäßig nicht mitwächst. Aber hey, und gegebenenfalls für Nachhilfestunden, aber auch nur, wenn dann irgendwie ihnen ausführlich nachgewiesen wird, dass die Nachhilfestunden auch tatsächlich nötig sind. Na, oder anders ausgedrückt, das ist alles so ein Behörden-Nonsens, wie üblich. Na, und das Putzige an dem runden Getische ist, dass mir irgendwie da so die Erwähnung fehlt, dass auch irgendwie Opfervertreter mit dabei sind. Also die Bundesarbeitszensur Sula will sich mit irgendwelchen Ländervertretern zusammensetzen, und darüber reden, warum Leute, die sie nicht fragt, keine Anträge einreichen. Wie wäre es damit? Sie fängt erstmal an, ihr scheiß Hirn zu benutzen. Ach, sie hat keins, ja dann. Däh. Wieder mal Zensur, sondern ganz typisch. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Dann Sklavin unattraktiv. Die 1-Euro-Jobs für Empfänger von Arbeitslosengeld 2 sollen offenbar deutlich unattraktiver werden, das schreibt die Financial Times. Deutschland beruft sich auf einen Gesetzentwurf aus dem Arbeitsministerium. Demnach soll etwa die Betreuungspauschale, die eine Einrichtung bekommen kann, von maximal 500 Euro pro Monat und Person auf 150 Euro sinken. Außerdem sollen die Jobs wettbewerbsneutral ausgestaltet sein, also nicht mit Privatunternehmen konkurrieren. Nach meinem naiven Verständnis... Korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber nach meinem naiven Verständnis ist es bisher eigentlich schon so gewesen, dass 1-Euro-Jobs gerade keinen anderen Jobs ersetzen dürfen. Was sie faktisch trotzdem tun, was sich an den Teil der Regelung irgendwie putzigerweise niemand hält. Aber, ne? Also so rein auf dem Papier sollten die keine normalen Jobs ersetzen. Ich meine, okay, wenn jetzt dann von 500 Euro... Subventionen für die Firma, die so tut, als würde sie Leuten Arbeitsplätze anbieten, nur noch 150 Euro rüberkommen, dann könnte das denen echt wehtun. Na. Weil das ist eigentlich der einzige Grund, warum man die billigen Arbeitskräfte eigentlich noch mitnimmt, weil man noch Geld obendrauf kriegt. So, dann gibt's die PKW-Maut-Meldung. Ramsauer prüft PKW-Maut. Berlin kommt in Deutschland die PKW-Maut. Leerzeichen, Fragezeichen. Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer hatte mehrere Modelle für eine elektronische PKW-Vignette durchrechnen lassen, berichtet die Blöd-Zeitung unter Berufung auf ein ihr vorliegendes vertrauliches Papier aus dem Ministerium. In der extremen Variante gehen die Berechnungen der Fachbeamten davon aus, dass die Kfz-Steuer abgeschafft wird. Bei dieser Annahme müssten die Autofahrer jährlich 365 Euro PKW-Maut zahlen, berichtet das Blatt. Ramsauer sagte dazu, in seinem Hause gebe es keine Denkverbote. Auch da bräuchte es vorm Denkverbot erstmal überhaupt ein Hirnbenutzungsgebot. Aber hey. So, dann gibt es Zen-Fachkräfte. Von der Leyen erwartet von EU-Freizügigkeit neue Fachkräfte. Berlin, die Bundesarbeitsministerin, sieht in der Arbeitnehmerfreizügigkeit in mehreren osteuropäischen EU-Ländern vom 1. Mai an große Chancen für den deutschen Arbeitsmarkt. Die Sorge vieler Bundesbürger um Arbeitsplätze und Lohndumping sei nicht nachzuvollziehen, sagte Zensursula von den Laien im ZDF. Deutschland gehe nicht die Arbeit aus, sondern die Fachkräfte. Ach, und die 3 Millionen Arbeitslosen, die haben einfach nur deswegen keinen Job, weil sie nicht qualifiziert sind. In Wirklichkeit gibt es nämlich 5 Millionen Stellenausschreibungen für hochqualifizierte Leute. Komisch, ist mir irgendwie bisher entgangen, dass es da 5 Millionen Stellenausschreibungen gibt. Ich hatte eigentlich gedacht, die 3 Millionen Arbeitslosen, die da offiziell in der Arbeitslosenstatistik rumstehen, die stehen da nicht rum, weil sie alle zu doof wären. Aber ganz offensichtlich verfügt Zensursula noch über Arbeitslosenstatistiken, die nicht veröffentlicht sind, oder was? Hallo? Merkt ihr eigentlich noch irgendwas? Das ganze Fachkräftegedödel geht ja auch nur darum, dass man dann die Leute mit fachlichen Kenntnissen so billig wie irgendwas kriegt. Na, weil billig ist das Wort. Billig. Nicht preisgünstig. Billig. Däh. Erwartet werden gut ausgebildeten Menschen, die hier Arbeit suchen. Deutschland hatte die Arbeitnehmerfreizügigkeit wegen des hohen Einkommensgefälles zwischen alten und neuen EU-Mitgliedstaaten vorübergehend eingeschränkt. Vorläufig, ich betone vorläufig. Dann gab es die Mautleugnung. Ministerium, Doppelpunkt PKW-Maut, steht nicht auf Tagesordnung. Ja, wo sie dann steht sie an irgendeinem Whiteboard. Ja, aber soll mir mal keiner erzählen, dass sie keine Maut plant? Das glaube ich ihnen nämlich nicht. Berlin, die Einführung einer PKW-Maut steht nach Darstellung des Bundesverkehrsministeriums nicht auf der Tagesordnung. Die korrekte Formulierung wäre derzeit nicht auf der Tagesordnung. Weil das würde noch deutlicher machen, wie wenig die Aussage eigentlich wert ist, weil, ne? Dies sagte eine Sprecherin. Sie bestätigte aber Medieninformationen, wonach das Ministerium verschiedene Varianten von elektronischen PKW-Vignetten geprüft hat. Ach. Ah, also ja, sie haben da dran rumgeprüft und sie werden es bei nächster Gelegenheit einführen, wenn der Staat gerade mal wieder Geld brauchen kann. Lange wird es nicht dauern. Dann gibt's den Bildungsgang. Die Anlaufschwierigkeiten beim Hartz-IV-Bildungspaket dürften nach Einschätzung des Deutschen Städtetages bald überwunden sein. Erste Rückmeldungen zeigen, dass die Zahl der Anträge steige, sagte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Kuban der Zeitung Die Welt. Die Städte arbeiteten mit Hochdruck an der Umsetzung des Bildungspaketes. So stünden vielerorts die Antragsunterlagen im Internet zum Dovenloart bereit. Bis auf den kleinen Haken, dass ein Hartz-IV-Empfänger keinen Computer haben darf und für Internet auch nur ein Pauschalbetrag da ist, für den man schlicht und ergreifend keinen Internetzugang bekommt. Aber ja, also wenn sich ein Hartz-IV-Empfänger irgendwo einen Computer und einen Internetzugang ergaunert hat, dann kann der auch tatsächlich im Internet die Antragsunterlagen finden. Hallo? Wie wär's mal damit, ihr fangt mal damit an, den Leuten die Medien auf dem Wege zukommen zu lassen, den ihr ihnen überhaupt erlaubt? Na, weil wenn man sich als Hartz-IV-Empfänger einen Computer mit Internetzugang leistet, dann muss man von irgendwas anderem weniger kaufen. Dann ist für irgendwas anderes weniger Geld da. Aber hey. Außerdem werden Informationsmaterial etwa an Schüler oder über Bürgerämter verteilt. Zugleich betonte Frau Kuban, dass der Städtetag vorzeitig auf die knappe Vorbereitungszeit vor dem Start des Bildungspaketes hingewiesen habe. Told you so. Am Mittwoch gab es dann den Zensorso-Brief. Wegen der Anlaufschwierigkeiten beim Bildungspaket für bedürftige Kinder will Arbeitsministerin von der Leyen nun alle betroffenen Familien schriftlich auf die Angebote hinweisen. Bildung der Kinder sei der Weg aus Hartz IV, sagte die CDU-Politikerin der Passauer Neuen Presse. Die allermeisten Eltern wüssten das, seien aber nicht alle darin geübt, die richtigen Angebote zu finden. Ach, und anstatt es ihnen irgendwie einfacher zu machen, will man ihnen einfach nur einen Brief schicken. Übrigens, irgendwo da hinten gibt's Anträge. Geht hin und holt sie euch, oder was? Hallo? Bin ich irgendwie der Einzige, der da so sich wundert, wie zum Kuckuck die dumme Kuh sich vorstellt, dass das eigentlich funktionieren soll? Und nicht nur die dumme Kuh, sondern irgendwie ganz viele dumme Kühe? Schließlich, so Frau von der Leyen, gehöre das Bildungspaket ebenso zum Existenzminimum der Kinder wie Nahrung und ein Dach über dem Kopf. Ja, wie wär's denn mal damit? Da wird erst nicht ein Antrag verlangt, sondern es wird erstmal pauschal ein bestimmter Betrag überwiesen. Hä? Ach nein, das würden die Eltern dann ja aufgeben. Das würden die für andere Sachen investieren. Ja, nee, ist klar. Dann gibt's einen neuen Koalitionsstreit über innere Sicherheit. Berlin, der schwarz-gelben Koalition, droht ein neuer Streit über die innere Unsicherheit. Der Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Friedrich wolle die Ende des Jahres auslaufenden Antiterrorgesetze unbefristet verlängern, schreibt die Zeitung Die Welt. Einige der Regelungen, die insbesondere die Befugnisse der Nachrichtendienste betreffen, sollen demnach sogar verschärft werden. Da gab es dann irgendwie, Stückchen später ist mir dann bei Google News über den Weg gelaufen, eine Aussage im Handelsblatt. Nein, also verschärfen wollen wir nicht. Okay. Die Nichtleugnungen sind die interessanteren. Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hatte aber wiederholt deutlich gemacht, dass sie weder eine pauschale Verlängerung der Antiterrorgesetze noch eine teilweise Verschärfung mitmachen werde. Ja, Donnerstag früh. Also gestern, zu Deutsch. So, da gibt's Neues von der Vorratsdatenspeicherung. Nämlich Zensilia hat eingeräumt, dass die heftig umkämpften Brüsseler Vorgaben zur Vorratsdatenspeicherung den Mitgliedstaaten sowie Providern und Strafverfolgern zu viel Spielraum ließen und der Datenschutz eigentlich überhaupt gar nicht vorhanden wäre. Unsere Prüfung hat gezeigt, dass die Richtlinien in den verschiedenen EU-Ländern unterschiedlich umgesetzt worden ist, sagte die Schwedin der Tageszeitung Die Welt. Es habe sich gezeigt, dass der Umgang der Telekommunikationsanbieter mit den Verbindungs- und Standortdaten sehr uneinheitlich und der Rahmen, in dem Ermittler darauf zugreifen dürfen, zu groß sei. Auch die Frist für die Speicherung, die zwischen 6 und 24 Monaten liege, muss der Kommission zufolge überprüft werden. Kürzere Speicherzeiten seien genauso eine Option wie eine in der gesamten EU vereinheitlichte Vorgabe. Fernharmoniert Malmström ungenügende Standards zur Sicherung der Privatsphäre der EU-Bürger, bla, Fasel, Fasel, bla. Na, also, so ganz blöd. Auch Zensilia ist aufgefallen, so wie die Vorratsdatenspeicherungsregelungen da jetzt rumstehen, sind sie eigentlich ziemlich blöd. Führt zu dummen Ergebnissen. Ach. Na, die ist letzten Freitag mir hier schon reingeflogen. Da hat die EU-Kommission übrigens mal gedroht, nämlich nach einem Medienbericht, nämlich Informationen des Magazins The Spiegel, verlangt die Brüsseler Behörde, ein neues Gesetz müsse so schnell wie möglich kommen. Andernfalls drohe der Bundesregierung ein Vertragsverletzungsverfahren. Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, ist, Zensilia gibt zu, die Regelung, so wie sie jetzt als EU-Richtlinie dasteht, muss geändert werden. Gleichzeitig sagt die Kommission, setzt die Regelung, so wie sie da jetzt steht, um. Ausrufezeichen. Um dann was zu tun? Nachdem das Gesetz gerade eingeführt ist und dann eine neue EU-Regelung kommt, ein neues Gesetz backen? Gleich sofort hinten dran, das ist ein bisschen sinnfrei. Na, mal ganz davon abgesehen, dass ich immer noch keine Beweise gesehen habe, dass man eine Vorratsdatenspeicherung tatsächlich bräuchte für irgendwas. Ja, die Einzigen, die von der Vorratsdatenspeicherung was haben, das sind Leute, die zu lahmarschig sind, um zeitnah auf Verbindungsdaten, die noch da sind, zuzugreifen. Ja, aber hey. Gab es dann am Samstag die Drohung. Also wirklich einen Tag, nachdem dann rauskam, dass da irgendwie was nicht gut ist. Dann hat die EU selbst verteidigt. EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström hat die Ergebnisse der Evaluation der heftig umkämpften EU-Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung, die bereits vorab im Internet zu finden waren, jetzt auch offiziell vorgestellt. Der Bewertungsbericht habe nicht nur bestätigt, wie wichtig die verdachtsunabhängige Protokollierung von Nutzerspuren für die Justiz und für die Strafverfolgung sei, sondern auch gravierende Mängel aufgezeigt, erklärte die Schwedin am heutigen Montag in Brüssel. Wir brauchen einen verhältnismäßigeren, einheitlicheren Ansatz für die gesamte EU, betonte die Liberale. Was ist an der Frau liberal? Deswegen ist es meine Absicht, die Richtlinie zu überprüfen und klar zu regeln, wer auf die Daten zugreifen darf, zu welchem Zweck und welche Verfahren dabei zu beachten sind. Bei einer Pressekonferenz verwies Malmström darauf, dass es voraussichtlich mehrere Jahre dauern werde, bis der Prozess der Änderung der Brüsseler Vorgaben zur stärkeren Harmonisierung des Gemeinschaftsrechts und zum besseren Datenschutz abgeschlossen sei. Bis dahin müsse dem geltenden Recht Folge geleistet werden. Ach, also zu gut Deutsch, wir haben da zwar Scheiße, aber die müsst ihr jetzt gefälligst alle umsetzen, weil wir haben halt nur die Scheiße. Wie wär's damit? Wir setzen alle erstmal genau gar nichts um und sie kann mal zurückkommen, wenn sie dann mal irgendwann eine fertige Regelung hat. Weil wenn sie selber zugibt, dass das, was da jetzt ist, Scheiße ist, dann sehe ich da irgendwie keinen triftigen Grund, das umzusetzen. Na, und ach, so alternativlos wie das ist. Wie ist es denn? In ihrem eigenen Heimatland, Schweden, ist meines Wissens keine verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung in Kraft. Wie verhält es sich denn mit der Strafverfolgung da, ha? Oder in Rumänien, oder in Tschechien, oder hier in Deutschland? Na, wenn man sich die Statistiken anguckt, stellt man fest, nö, ist alles in Ordnung. Oder anders ausgedrückt, die Vorratsdatenspeicherung braucht man nicht. Punkt. So. Auch am Montag gab es dann den VDS-Schutz. Die EU-Kommission will die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung überarbeiten und dabei auch vor allem auf den Schutz der Privatsphäre achten. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit müsse respektiert werden. Wie wäre es damit? Gar nichts auf Vorrat speichern? Weil verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung schlicht und ergreifend eine Vollverdächtigung aller Bürger beinhaltet und damit nicht mehr verhältnismäßig sein kann? Hm? So, dann gibt's Neues vom Terror. Ich weiß nicht, ist irgendwie gerade wieder Geheimdienstfinanzierungssaison? Weil nach Einschätzung des Verfassungsschutzes besteht in Deutschland weiterhin die Gefahr für einen islamistischen Terroranschlag. Es gäbe Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern, dass die Pläne für einen massiven Angriff fortbestünden, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Fromm der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das islamistisch-terroristische Spektrum habe in Deutschland etwa 1000 Unterstützer. Und noch im November 2010 wird es ganz sicher zu einem Anschlag kommen. Oh, das sind die alten Aussagen. Huch. Na, also die Pfeifen können mal schön ihre Fresse halten. Solange sie nichts Konkreteres haben als, ja, ganz bestimmt planen irgendwelche bösen Menschen bestimmt irgendwann einen Anschlag. Solange sie nichts Konkreteres haben, können sie sich den Scheiß dahin stecken, wo die Sonne nicht scheint. Dann warnt übrigens auch der BND-Präsident Urlau vor einer Stärkung des Terrornetzwerks Al-Qaida durch die Umbrüche in Nordafrika und im Nahen Osten. Es sei zu erwarten, dass Al-Qaida versuche, dort Muslime für den bewaffneten Kampf zu gewinnen und durch die Entführung von Touristen Lösegelder zu erpressen, sagte Urlau dem Hamburger Abend. Blub, und damit einem Springer-Mouthpiece. Zwar seien die regionalen Gruppierungen von den Entwicklungen in Nordafrika überrascht worden, jetzt würden sie aber von der Situation profitieren, erklärte Urlau, dies liege an desolatem staatlichen Sicherheitsstrukturen und sowie an der Plünderung von Waffendepots in Libyen. Dann gibt's hier noch eine US-Meldung, wo CNN nämlich laut Boing Boing aufgedeckt hat, dass die Transportation Security Agency, also die Flugpassagier-Durchschnorchel-Firma, Gesellschaft, Leute als Terroristen, als potenzielle Terroristen ansieht, die sich über die TSA-Prozeduren beschweren. Na, weil wer sagt hier dieses ganze jeden ganz nackt ausziehen und in jede Körperöffnung reingrapschen, das geht ja mal gar nicht. Der ist bestimmt ein Terrorist. Bloß blöd, dass es auch irgendwo im Netz Unterlagen gab, dass bei Al-Qaida die Ansage ist, wenn ihr voll untersucht werdet, dann haltet die Fresse, lasst euch untersuchen. Na, also zu gut Deutsch, genau das Gegenteil. Aber hey. Am Sonntag gibt es dann den V-Schieber. Peinliche Wendung im Münchner Islamistenprozess, als rauskam, dass der Chef der Terrororganisation und Hauptinstigator hinter deren Missetat Terrorvideos ins Internet stellen. Ein V-Mann des Verfassungsschutzes war, ohne dessen Dauergenerve genau nichts von den vorgeworfenen Dingen passiert wäre. Ups, habe ich mein Fefe geklaut. Dann gibt es eine Festnahme. Ein mutmaßlicher islamistischer Terrorist soll festgenommen worden sein. Die Polizei hat einen mutmaßlichen islamistischen Terroristen festgenommen. Der 36-Jährige soll laut Bundesanwaltschaft als Mitglied der islamistischen Bewegung Usbekistan im Grenzgebiet von Pakistan und Afghanistan gekämpft haben. Die IBU kämpft dort mit terroristischen Mitteln gegen die NATO und pakistanische Sicherheitskräfte. Der Mann mit deutscher und afghanischer Staatsangehörigkeit war aus US-amerikanischem Gewahrsam in die Bundesrepublik überstellt worden. Also zusätzlich, er ist nicht festgenommen worden, sondern der ist schon vor Ewigkeiten mal von irgendwem amerikanischen festgenommen worden und dann an die Deutschen überstellt worden. Eine Festnahme sieht dann doch eher so aus, dass der irgendwo einer Polizei in die Finger fällt und nicht der Polizei übergeben wird von irgendwem anders. So, dann hat die Deutsche Bischofskonferenz, die Kinderficker-Konferenz, verkündet, dass sie die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik mit allen Mitteln verhindern will. Der Vorsitzende Erzbischof Zollitsch bezeichnete die genetische Untersuchung von künstlich erzeugten Embryonen als Dammbruch. Die Menschen würden dann selbst bestimmen, was lebenswert sei und was nicht, sagte Zollitsch dem Deutschen Ärzteblatt. Es gebe kein Recht auf ein Kind und auch nicht auf ein gesundes Kind. Da frage ich mich, was rauchen diese Scheißer eigentlich? Na, es gibt kein Recht auf ein Kind. Ja, mag sein. Aber solange wir hier in Deutschland, das ist ja das Spannende, ne? Wir haben hier in Deutschland so zwei lustige Regelungen. Einmal, ne, hier die PID-Regelung, die im Moment einfach gar nicht geregelt ist. Nirgendwo. Null. Und dann gibt's die Regelung, dass bei Risikoschwangerschaften bis ziemlich spät in die Schwangerschaft rein ein eigentlich lebensfähig seiendes Kind abgetrieben werden darf. Na, oder anders ausgedrückt, was sie also verlangen, ist, dass die Mütter sich den möglicherweise nicht so richtig dolle, lange lebensfähigen Embryo einsetzen lassen, um dann den abtreiben zu lassen. Ja, ich meine, hallo? Wovon kriegt wohl Mutter eher den Knall weg? Davon, wenn das noch nicht mal richtig lebende Zellhäufchen nicht eingesetzt wird, sondern einfach in der Petrischale bleibt und dann irgendwann sich schlicht und ergreifend nicht mehr weiterentwickelt und stirbt. Oder wenn sie es eingesetzt kriegt, um es dann eben wieder operativ rauszuholen. Hallo? Däh. So, die GEZ hat dann übrigens schon angekündigt, dass sie bei der Gebührenreform, also wenn dann nicht mehr pro Gerätebesitz, sondern pro Haushalt Geld verlangt wird, dass sie dann übrigens vorläufig, und ich betone vorläufig, mehr Leute haben will. Also im Moment haben sie so irgendwie 1150 interne und 300 bis 400 externe Mitarbeiter. Das sind im Zweifelsfall die Leute, die sich als Beamte ausgeben, an Türen klingeln, um Eintritt bieten, denen man durchaus auch großgalaktisch ein Hausverbot ausstellen kann, wie Udo letzte Woche geschrieben hatte. Da gab es irgendwie ein Gerichtsurteil. Und um jetzt dieses Reformchen zu stemmen, würde man 200 interne und 200 externe Mitarbeiter zusätzlich einstellen, erklärt GEZ-Chef Hans Buchholz bei einer Sitzung des Haupt- und Medienausschusses im Landtag Nordrhein-Westfalen. Oder anders ausgedrückt, die wollen für die Umstellung auf eine Haushaltsgebühr, wo sie also genau genommen eigentlich gar nichts mehr tun müssen, wollen sie noch mehr Leute. Das würde wieder Geld kosten. Und wer darf es am Ende bezahlen? Na? Genau. Wir als Gebührenzahler dürfen es zahlen. Großartig. Dann war zwischendurch zumindest mal Großbritannien really open. Geheiminfos über britische Atom-U-Boote im Internet. Die Serie schlechter und peinlicher Nachrichten rund um die britische Flotte atombetriebener U-Boote nimmt kein Ende. Jetzt sind geheime Informationen des Verteidigungsministeriums über die Sicherheit der kostspieligen Unterwasserboote im Internet aufgetaucht. In dem Bericht waren eigentlich geschwärzte Paragraphen versehentlich sichtbar, darunter Experteneinschätzungen, dass die Boote im Katastrophenfall nicht sicher genug sein könnten. gab es Infos im Boulevardblatt Daily Star. Die Frage, warum Informationen, dass die Dinger eben gerade nicht sicher sind, geheim sind, die habe ich zumindest noch nicht beantwortet gesehen. So, von Montag kam dann die Meldung, dass die finnischen Wahlsieger, nämlich irgendwelche Rechtspopulisten, nach einem Wahlerfolg Neuverhandlungen über das EU-Stabilitätspaket verlangen. Also in Finnland waren irgendwelche Wahlen und da haben dann irgendwelche Rechtsaußenparteien mal wieder zusätzliche Stimmen eingesammelt. Und die pöbeln jetzt erstmal rum, dass sie eigentlich aus der EU raus wollen und überhaupt kein Geld und bla und Fasel und so weiter. Ja, warum gewinnen die Rechten eigentlich überhaupt noch Stimmen? Wer wählt so Pfeifen? Dann gibt es Neues von der Zensur. Der Glücksspielstaatsvertrag ist im Bund und auch in später beteiligten Landesparlamenten verstärkt auf Kritik gestoßen. Wo übrigens nochmal so ein ganz spannendes Detail, das war mir gar nicht bewusst, aber der Glücksspielstaatsvertrag ist eigentlich immer noch nicht öffentlich. Der musste geleakt werden, damit dann jedem klar ist, dass übrigens da unter dem Böhmer die sachsen-anhaltinische Landesregierung da eine Regelung eingeführt hat, dass eine Internetzensur möglich werden soll. Das musste erst geleakt werden. Sagt mal, in was für einem Staat leben wir eigentlich, dass Gesetze, bevor sie beschlossen werden, hochoffiziell erstmal noch ins Internet leaken müssen, damit man sich dann der Auswirkungen klar werden kann. Und jedenfalls gibt es da jetzt erstmal Kritik, aber im Zweifelsfall immer noch von den Oppositionsfraktionen, niemals von Regierungsfraktionen. Ja, also wer sich da jetzt alles immer gegen äußert, ist immer putzig. Das einzige Land, wo im Moment es eine einigermaßen gute Chance gibt, dass wieder mal eine Regierung auf die Nase fliegen kann, ist Nordrhein-Westfalen. Zumindest wenn sie es schaffen, bis dahin nicht eine Neuwahl da zu kriegen. Dann braucht es ja eine Zusammenarbeit zwischen Grünen, SPD und Linkspartei. Und wenn sie da, wie beim JMSTV, ein bisschen hintern in der Hose haben, dann können die Linken einfach sagen, nee, also dem stimmen wir nicht zu. Und dann kann die CDU sagen, nee, also wir sind ja hier Opposition, hier können wir ja dagegen sein. Und dann fällt das Ding da wieder flach. Wenn die FDP, die Splitterpartei, dann nicht irgendwie nickt. Ja, aber also ich find's putzig. Also jetzt äußern sie sich alle dagegen. Im Zweifelsfall wird aber wie beim JMSTV erstmal jeder wieder nicken, da wo er Regierung ist. So, dann gibt's Japan-Sur. Habe ich bei Fefe gefunden, der sich auf eine Seite japanfokus.org bezieht. Die japanische Regierung will dann mal Internetzensur implementieren. Man sollte denken, die haben gerade andere Sorgen, aber es geht gar nicht um Urheberrecht oder Kinderschänder, sondern um die öffentliche Ordnung und Moral. The government charges that the damage caused by earthquakes and by the nuclear accident are being magnified by irresponsible rumors. And the government must take action for the sake of the public good. Ist das eklig. Na, also die wollen zu gut Deutsch nicht, dass man sich selber informieren kann, sondern die wollen festlegen, was an Informationen überhaupt im Internet erhältlich ist. Ist das eklig. Dann hat das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung, also die Verfassungsbeschwerde gegen das Zensursolar-Gesetz nicht zur Entscheidung angenommen. Mit Begründung war so irgendwie Formalie, weil die Kläger nicht den Rechtsweg durchgeschlurft wären. Als Begründung führte das BFFG an, dass die Beschwerde nicht genug begründet sei und dem Subsidiaritätsprinzip nicht Genüge tue. Auf gut Deutsch, es konnte nicht hinreichend dargestellt werden, welches Recht verletzt ist und es hätten andere Rechtswege vorher ausgeschöpft werden müssen. Bei einem Gesetz, was nicht umgesetzt ist, weil es übrigens auch völlig verfassungswidrig per Anweisung vom Ministerium nicht umgesetzt werden sollte, ist so ein bisschen schwer. Und anders ausgedrückt, die Verfassungsbeschwerde gegen das Zensursolar-Gesetz ist nicht zur Entscheidung angenommen worden. Der einzige Weg, wie man das Zensursolar-Gesetz jetzt noch vom BFFG kassieren lassen könnte, wäre, wenn man jemanden findet, der sich gegen einen Rechtsakt zur Wehr setzt. Na, weil gegen das Gesetz als solches kann man jetzt nicht mehr klagen. Das eine Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes ist rum. So, dann hat S&P der USA gedroht. Den USA droht nach Angaben der Ratingagentur Standard & Poor's eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit. Derzeit bewerte man die Bonität der Vereinigten Staaten zwar weiter mit der Bestnote, hieß es in Washington. Der Ausblick bekomme aber wegen der hohen Staatsverschuldung eine negative Beurteilung. Die US-Regierung erklärte, man werde die Zweifel der Ratingagentur widerlegen, bliblablo. Fällt mir dazu spontan ein. Ich sollte mich ein bisschen dran halten. In Sachsen ist ein Versammlungsgesetz gekippt worden, weil es nicht mit der Verfassung vereinbar wäre, entschieden die Richter in Leipzig, so seien gravierende Formfehler begangen worden, weil nämlich bei dem sächsischen Versammlungsgesetz, es ist zu keinem Zeitpunkt komplett im Parlament öffentlich gewesen, was man denn dann eigentlich abstimmt. Die haben es tatsächlich geschafft, über ein geheimes Gesetz abzustimmen. Und da haben sich völlig zu Recht Politiker gegen zur Wehr gesetzt. Und den Wortlaut des dann geltenden Gesetzes konnte man weder aus den Vorlagen noch den im Gesetzgebungsverfahren nachfolgenden Parlamentsdokumenten entnehmen. Und das wiederum wirft dann die Frage auf, was zum Kuckuck. Geheime Gesetzesvorlagen. Soweit ist es schon. In Ungarn gibt es dann irgendwie eine neue Verfassung und zwar so eine Geschichte, so frei nach dem Motto, der jetzt da regierende Rechtsaußen Orban hat dann da mal durchgesetzt, dass so irgendwie Religionsbezug und bla und Fasel in der Verfassung mit unterkommt, für deren Änderung man eine Zweidrittelmehrheit braucht oder anders ausgedrückt, wenn der irgendwann mal entsorgt ist, ist es einigermaßen sicher, dass da niemand mehr in näherer Zukunft rankommt. Ja, also das Mediengesetz war nur der Anfang. Dann hat die Bundesregierung die ungarische Verfassung auch noch kritisiert. Das ist dann aus Budapest zurückgewiesen worden, weil die Stellungnahme des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt sei inakzeptabel, erklärte ein Sprecher des ungarischen Ministerpräsidenten Orbán. Ein derartiger Versuch der Einmischung stehe im Gegensatz zu den gebräuchlichen Umgangsformen zwischen Staaten. Nee, ist ja eklig. Dann ist die Wahlentschwerde. Also das Bundesverfassungsgericht hat die Wahlbeschwerde der Die Partei doch nicht zur Entscheidung angenommen. Das roch zwischendurch so, als würden sie es zur Entscheidung annehmen. Begründung war dann ganz hochoffiziell, naja, also beim Bundestag hat sich Sonneborn als Chef der Partei gemeldet. Beim Bundesverfassungsgericht hat Sonneborn als Privatmensch sich gemeldet. Das ginge so nicht. Ich weiß nicht, wie der saubere Weg ist, sich über eine Wahl zu beschweren, aber ganz offensichtlich meint das BVFG, so war es nicht. Schade eigentlich. Dann Transsilvana Koch Merin, die in der letzten Woche immer weiter hochgekocht wurde, weil ihre Dissertation ganz offensichtlich auch auf einem Viertel der Seiten Inhalte enthält, die jemand anders geschrieben hat. Hust, hust. Ohne, dass da irgendwie saubere Quellennachweise drin stecken. Die tut eine Sache, die Gutenberg nicht getan hat, nämlich sie hält ihre verdammte Fresse. Sie sagt gar nichts. Und im Hintergrund haben wir übrigens ein Motorflugzeug. Also sie hält ihre dämliche Fresse und verhindert damit, dass man sie dann über irgendwelche Aussagen an die Wand nageln kann. So, und jetzt haben wir 40 Minuten. Wie viele Punkte habe ich noch? Ah, noch einen, okay. Nämlich gestern Abend gab es dann noch die Meldung Sarrazins Parteiausschlussverfahren bei der SPD. Da gab es dann irgendeine Sitzung, ich sag doch Motorflugzeug. Und da ist gestern auch schon wieder ein Ergebnis rausgefallen. Sarrazin muss sich nur offiziell irgendwie mal kurz entschuldigen, dass er das nicht ganz so gemeint hätte, wie es geschrieben ist. Und jetzt darf er weiter in der SPD bleiben. Wer wählt die noch? Ja, also ich meine, als Rechtsaußenpartei hatte ich die SPD eigentlich jetzt nicht auf dem Radar. Aber ganz offensichtlich, wenn so ein Nazi wie Sarrazin da drinnen bleiben darf, dann ist es wohl doch eine Rechtsaußenpartei. Jetzt ja gut. Klingt eher nach Hubschrauber. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik, das gab es schon mal. Ein- oder zweimal. Nämlich Pirates Live von Saltatio Mortis aus Sierhagen, die Aufnahme. 4 Minuten 53 ist sie lang und ja, hatten wir schon mal. Das ändert aber nichts daran, dass das eine meiner Lieblingsaufnahmen von dem Lied ist, weil das Publikum macht mit. Gefolgt ist das Ganze dann von Wilfried Schmickler über die FDP. Aus einem Satire-Gipfel vom 14.04., was ich aus YouTube herniedergeladen habe, 8 Minuten 57 lang. So, und dann könnt ihr mich mit Feedback bewerfen, zum Beispiel, indem ihr mir eine Mail in meinen Mailboxkasten bei compiblog@googlemail.com einwerft. Und ich wünsche euch dann viel Spaß mit Pirates Live und dem Herrn Schmickler über die FDP und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Ja, unglaublich, ja, und er sich überall rumtreibt. Seit zwei Wochen!
Ich finde es wirklich erstaunlich, dass Bruder Frank an seinem freien Tag auf einem Mittelaltermarkt
sogar das ist auf dem Gesicht geschnitten.
Besonders die Zähne.
Auch die Zähne genauso. Frank schnitzeln, wirklich. Ja, so gelb, gell? Ja. Ich, Bruder Frank, spiele mir das nächste Lied. Es ist eine Ode an die Piraten, The Pirates.
Thank you. Hier ist Wilfried Schmickler.
Gucken Sie denn so entsetzt? Ach so, das Messer hier, keine Angst. Nein, ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin auf dem direkten Weg ins Thomas-Dehler-Haus und da löse ich dann das letzte große Problem der FDP, genau, den Brüderle. Nicht? Der hat ja wörtlich gesagt, wenn man mich entsorgen will, muss man es blutig machen. Okay, kann er haben. Ich muss ihn ja nicht gleich abstechen. Nicht? Ein bisschen Ritzen reicht eventuell schon, nicht? Damit wir uns hier richtig verstehen, ich habe persönlich nichts gegen den Brüderle, im Gegenteil. Dem Mann geschieht Unrecht, was dieser arme Bembel seit seinem Amtsantritt an Prügel einstecken musste. Und dabei hat er doch nun wirklich nichts gemacht. Der tut doch keinem was. Ja. Der tut doch keinem was, der will doch nur reden. Und dann war er eingeschnappt, weil der Schnapp auf was aufgeschnappt hat und hat er das breit getreten, dann musste er zurücktreten. Also nicht der Brüderle, sondern der Schnapp auf. Der Brüderle ist seitdem völlig durch den Wind, weil er nie und nimmer damit gerechnet hat, dass man ihm überhaupt immer zuhört. Aber angeblich steht, beziehungsweise sitzt er ja der ganz großen Erneuerung der FDP im Wege. Wobei ich mich immer frage, was wollen die da eigentlich erneuern? Wenn die Karre Schrott ist und auch noch bis zum Schiebedach im Dreck steckt, ja dann hilft doch im Endeffekt nur eins, abmelden. Hin ist hin. Es kommt der Punkt, da muss man sich mit dem Tod abfinden. Da wird jeder Wiederbelebungsversuch zur Leichenschändung. Kein Mensch käme auf die Idee, den vor Jahren verstorbenen Großvater zu exhumieren und zum Schönheitschirurgen zu schleppen. Hör mal, wenn ich das schon höre, die FDP muss sich wieder um die Lebenswirklichkeit der Menschen kümmern. Ja, um was haben sie sich denn bisher gekümmert? Und wer ist denn schuld am Niedergang dieser völlig überflüssigen Partei? Der unbeliebteste Außenminister aller Zeiten? Der Mann mit dem Nibel im Hirn und dem Splint an der olivgrünen Mütze aus dem Ministerium, das die FDP eigentlich auflösen wollte? Nein, schuld ist der Brüderle. An dem scheitert alles. Und deshalb schmeißen sie ihn jetzt auf einen Scheiterhaufen mit der Homberger. Genau, weil der muss ja auch vorbei. Der muss man auch nämlich den Sessel anzünden, damit die ihren Platz räumt. Und dann können sich die Liberalen in aller Ruhe neu aufstellen. Und die Betonung liegt in aller Ruhe. Ich kann es nämlich einfach nicht mehr hören. Das Palaver und Gezete um die personelle Zukunft der quietschgelben Splitterpartei. Was interessiert mich die Zukunft von Guido Westerwelle, wenn in Fukushima gerade einer der größten anzunehmenden Unfälle der letzten Jahrzehnte die Welt in Atem hält? Was ist das schmelzende Vertrauen der winzigen FDP-Basis in ihre noch winzigere Führung gegen das Schmelzen der Brennstäbe in Block 3? Wegen mir hätten die auch einen Klappspaten an die Spitze ihrer schrumpfenden Partei wählen können. Ja, das ändert auch nichts an der Tatsache, dass die FDP auf die wichtigen Fragen und Probleme der Gegenwart genauso wenige Antworten hat wie der Wackeldackel auf der Hutablage meines Nachbarn. Christian Lindner, Philipp Rösler, Daniel Bahr, bei allem Respekt vor der jugendlichen Tolldreistigkeit, mit der diese politischen Kastenteufelchen jetzt durch den Deckel springen. Aber allein die Vorstellung, dass solche Buben in Zukunft das Milchgesicht der FDP prägen sollen, führt bei mir zu extremer Zwerchfellverkrampfung. Sie sind vielleicht geeignet als Werbeträger für Kinderschokoladenriegel oder Fruchtzwerge, aber als Hoffnungsträger für die Partei der Genschers, Scheels, Baums und Hambrüchers, aber das ist ja scheinbar der Typ Politiker, mit dem wir in Deutschland uns irgendwie anfreunden müssen. All diese blutjungen, blitzgescheiten Jungs und Mädels, die von der Schulbank direkt die parteipolitischen Karriereleitern hochpurzeln. Das jugendliche Dauergrinsen der gebleachten Primanergebisse als Grundgrimasse der Demokratie. Deshalb sind ja bei uns in Nordrhein-Westfalen auch so viele Menschen gegen Neuwahlen, weil sie einfach die Vorstellung nicht ertragen können, dass die ohnehin tristen Städte und Dörfer wieder wochenlang mit diesen zähnebleckenden Lackaffen tapeziert werden. Da kocht man sich doch. Da kommt man sich in der letzten Zeit noch vor wie bei den Gruppensprecherwahlen im Kindergarten. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da galt ein 40-Jähriger noch als viel zu unerfahren für einen Ministerjob. Heute kündigt der Röster an, er wolle mit 45 in den politischen Ruhestand wechseln. Das dauert gar nicht mehr so lange, dann schenken die jungen Liberalen ihrem Vorsitzenden einen Rasierapparat zum 14. Geburtstag. Weil man muss ja nicht unbedingt so steinalt sein wie Adenauer oder Schumacher, aber ein kleines bisschen Lebenserfahrung darf es dann doch sein. Wie wollen diese Leute sich denn um die Lebenswirklichkeit der Menschen kümmern, wenn ihre eigene Wirklichkeit ausschließlich bestimmt wird von den Machtspielchen im Laufstall der eigenen Partei? Aber wie gesagt, Wegen mir können sich die Führungskräfte der FDP in Zukunft in ihrer Freizeit zum Bravo-Lesen verabreden. Und das Parteiprogramm der Liberalen gibt es dann als Bilderbuch zum Ausmalen. Hauptsache, die geben endlich Ruhe, verschwinden von der öffentlichen Bildfläche. Und deshalb muss der Brüder weg. Obwohl, wenn ich mir so recht überlege, sollen sie sich doch an dem alten Knochen die Milchzähne ausbeißen, ne? Vielleicht vergeht ihnen dann wenigstens dieses ewige Grinsen. Ne? Einer ist es ja schon vergangen, nicht? Der Koch Merin. Die hat ja das Gutenberg-Syndrom, nicht? Den Plagiatsvirus. Nicht? Da haben wir damals vor 6 Wochen haben wir alle gedacht, Mensch, wie kann einer so blöd sein? Ne? Jetzt sind sie schon zu zweit. Wahnsinn. Also, unglaublich. Karl Theodor vom und zum Gutenberg, vom gelackten Überflieger zum gelackmeierten Bruchpiloten, vom stolzen Adler zum traurigen Suppenhuhn, da sah das deutsche Volk in seinen kühnsten Träumen den schönen Karl Theodor schon als Kaiser Karl Theodor den Ersten, der hoch zu Ross mit seiner schönen Frau in der Damensatteltasche das Volk in eine strahlende Zukunft führt, und da wird der Thronanwärter kurz vor der Krönung von akademischen Korinthenkackern heimtückisch gemeuchelt und in die Verbannung geschickt. Das ist, als hätten sie den Messias seinerzeit kurz vor der Himmelfahrt zurück in die Wüste geschickt, weil sich rausstellt, dass er die Bergpredigt bei irgendeinem falschen Propheten abgeschrieben hat. Ja, sagen. Da sagen viele, ja und? Wenn ich einen richtigen Doktor brauche, dann gehe ich zum Arzt. Also lieber einen Blender als gar keine Lichtquelle. Ja, gucken Sie sich den Nachfolger doch mal an. De Misère. Ein Mann mit dem Namen wie der Erbfeind persönlich und dem Charisma eines Frottiwaschlappens. Wenn der sich in Stahlhelm aufsetzt, dann sieht er aus wie ein Steuerprüfer im Schnellkochtopf. Zu ihm. Zugegeben, politisch ein ganz alter Hase. Nicht? Aber was Deutschland in dieser schweren Zeit an der Spitze des Kriegsministeriums braucht, das ist kein alter Hase, der brav durch die Etappe hoppelt, sondern ein cooles Frontschwein, das weiß, wo bei den Soldaten der Hammer hängt. Und genau dieses coole Frontschwein, diese Panzerrampensau, hockt jetzt zu Hause in der Kemenate auf Schloss Gutenberg, heult seiner Freifrau die Ohren voll und beißt ein Monogramm in die Pomaden durch. Das alles nur, weil er behauptet hat, er wäre Doktor, obwohl er in Wahrheit gar kein richtiger Doktor war. Na und? Der Westerwelle behauptet auch, er wäre Außenminister.
Winfried Schmickler.